wir verlieren zwar ausnahmsweise mal nicht vor der Länderspielpause, aber dafür direkt danach. Und ja, ich weiß nicht, wie es allen ging, aber ich habe mich tatsächlich ein bisschen aufs Spiel gefreut und wurde, ja, gnadenlos enttäuscht. Ich war wirklich, also die zweite Halbzeit und vor allem dann jetzt auch nach dem Spiel, ich war so unendlich sauer. Jetzt gerade bin ich ein bisschen runtergekommen, aber schon immer noch ein bisschen angepisst. Wie geht's euch, Max, Jannis, nach dem Spiel?
Ja, war irgendwie wieder, weiß ich nicht, klassische Tottenham-Performance trotz allem irgendwie. Bin wahrscheinlich, also ich glaube, wir sind alle ähnlich enttäuscht. Einfach ein dämlicher Auftritt.
Ja, auf die Frage, wie es mir geht vor der Aufnahme, war die Antwort auch schon eher schlecht. Mhm. War kein schönes Spiel. Ich bin da ganz bei euch. Ich hatte auch ein bisschen Vorfreude wieder, Länderspielpause vorbei. Dann leider wirklich eine sehr enttäuschende Performance.
Das wird quasi so eine Art Retro-Tottenham-Aufnahme. Ich habe wirklich das Gefühl, ich brauche gerade so eine Therapie-Session. Ich habe ja jetzt schon mehrmals gesagt, dass ich viele Probleme mit dem taktischen Ansatz und vielen Entscheidungen habe, die Thomas Frank so trifft. Und das Spiel war das, was mich tatsächlich fast am meisten genervt hat. Ich weiß nicht, ob es einfach der Punkt war, der mich, das fast für mich so ein bisschen zum Überlaufen gebracht hat. Ich sag's gleich vorneweg, ich will damit nicht behaupten oder halt sagen, dass ich bin nicht Frank out, aber ich habe sehr große Zweifel, denn das, was ich oder wir jetzt auch schon viele, viele Wochen hintereinander angesprochen haben, das war in dem Spiel wahnsinnig klar. Ich habe ja, wenn du dich erinnerst, Max, als wir die Brighton-Aufnahme gemacht haben, habe ich mal die Frage gestellt, was passiert eigentlich, wenn Romero mal ausfällt? Das passiert. Also es war im Aufbauspiel wirklich furchtbar, also wirklich ganz, ganz schlimm. Wir hatten nur noch wir hatten nur zwei Optionen, entweder langer Ball und hoffen, dass was passiert, oder Aufbau über die Flügel, vor allem über Kudos. Durch die Mitte ist gar nichts passiert, also es war wirklich katastrophal. Ich habe jetzt gerade noch die Passing Map von Bentancourt reingeschickt. Es sind wirklich nur Sideway Passes, also wirklich gar keiner nach vorne. Und ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ihr das ähnlich gesehen habt, aber für mich war das Spiel wirklich spielaufbautechnisch eine absolute Vollkatastrophe und ich werde es wahrscheinlich nicht mehr verstehen, warum sich Frank jede Woche für den Double Pivot aus Bentancur und Palinja entscheidet. Denn für mich wird von Spiel zu Spiel klarer, dass das einfach im Spielaufbau unterirdisch ist und unser Spiel einfach massiv lahmlegt.
Ja, die Personalentscheidungen sind seltsam, das kann man sagen. Irgendwie überrascht es mich nicht. Also irgendwie hatte ich damit gerechnet. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte mit Christopher vor 2 Monaten oder so geschrieben und da habe ich, glaube ich, auch schon gesagt, dass ich vermute, dass das irgendwie jetzt erstmal unser Mittelfeld gesetzt ist. Das war, glaube ich, relativ nah auch nach Ende des Transferfensters, glaube ich. Und ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, warum, ich hatte so ein Bauchgefühl, dass er irgendwie dabei bleibt. Also es erinnert schon irgendwie sehr so an Conte auch, ne? So Conte-Mittelfeld. Conte-Mittelfeld-Entscheidungen. Ich weiß auch nicht so richtig, was der Plan dahinter ist. Vor allen Dingen, ja, weil es halt auch irgendwie ja so ein bisschen mau ausschaut, ne? Also das muss man doch eigentlich sehen.
Da muss ich sagen, ich finde, man sieht schon, was der Plan ist.
Ja.
Frank stellt nicht das Mittelfeld auf, weil er denkt, das funktioniert irgendwie mit der Progression durch die Mitte und es funktioniert dann nicht. Und wir alle sehen es und er sieht es nicht. Es ist ja ganz offensichtlich überhaupt nicht der Plan, durchs Zentrum zu spielen. 80% der Angriffe heute wurden über außen aufgebaut. Die Idee ist, so wenig Gefahr durch Ballverluste wie möglich, außen überladen, Chancen über Flanken etc. Und die beiden Sechser sollen einfach da sein, um bei Cutbacks zu schießen aus 16 Metern und halt um das Zentrum dicht zu halten. Das Ding ist halt nur, dass dieser Matchplan aktuell, ja, bisher hat er so semi funktioniert. Wir haben die Punkte geholt, heute haben wir wieder dadurch verloren und ich frage mich halt, wann kommt der Punkt, wo wir uns dann mal weiterentwickeln, wenn wir uns entscheiden, wir wollen es jetzt probieren. Wir spielen mit Badiwal im Mittelfeld und wir gehen einfach mal das Risiko. Ob der Plan jetzt wirklich für immer ist, wir machen die Tore über Standards und über mal eine Flanke von Kudus, wenn er da am 1 gegen 2 gewinnt, der wird ja immer gedoppelt. Oder ob halt wirklich irgendwann so ein Switch von Frank kommt und er sagt, okay, wir haben genug Sicherheit in unserem Spiel, wir gehen jetzt höheres Risiko und spielen risikoreicheres Mittelfeld.
Da möchte ich direkt anschließen. Ich zitiere Thomas Frank selbst. I'm a big believer. I always say this one-liner. If you don't take risk, you also take risk. So I think it's important that we take a risk. If you don't risk the ball, you can't create anything. Für die Leute, die vielleicht nicht so gut Englisch sprechen. Zusammengefasst. Sagt er, es war eines seiner ersten Interview-Aussagen, wenn du ja nichts riskierst, wirst du auch nichts, riskierst du trotzdem was und ohne Risiko zu nehmen, wirst du keine Chancen kreieren. Wenn man sowas vor der Saison sagt und jetzt das sieht, was die Saison über passiert ist, dann verstehe ich nicht, was er damit meint. Also das, weil das, was Janis gesagt hat, so wir spielen nur über die Außen. Also vor allem jetzt in dem Spiel, in dem Romero gefehlt hat. Niemand spielt durchs Zentrum. Xavi Simmons hängt nur in der Luft. Der bekommt keinen einzigen Ball, wirkt dadurch komplett überflüssig. Also wenn das der Matchplan ist, warum stellst du dann Xavi Simmons auf? Weil dann gibt's ja gar keinen Grund mehr. Dann stell da irgendwie Saar hin, der ist im Gegenpressing eine absolute Maschine und kann dir vielleicht einen reinstolpern oder so. Aber du, wenn du dich nicht traust, gegen Aston Villa daheim auch ein bisschen durchs Zentrum zu spielen, ich find's ja noch nicht mal dumm zu sagen, hey, gegen Villa haben wir auch den Matchplan über die Außen zu spielen und deren Ketten zu überspielen, weil Aston Villa notorisch dafür bekannt ist, das Mittelfeldzentrum ultra dicht zu halten und sehr wenig Platz zwischen den Ketten zu lassen. Aber sich das gar nicht zu trauen, also ich weiß nicht, ob der die Statistik wahr war, aber Janis hat direkt vor der Aufnahme gesagt, dass kein einziger Ball von João Palhinha zu Xavi Simmons kam. Und das, wie gesagt, ich will jetzt nicht auf Palhinha alleine rumhacken, das ist nicht das Ding, das will ich ausnahmsweise wirklich nicht. sondern einfach, das ist ja dann eindeutig ein Matchplan, zu sagen, wir machen das einfach nicht. Der einfach furchtbar schlecht funktioniert. Und der funktioniert halt für mich nur dann, wenn du auf beiden Außen fantastische Spieler hast. Kudus ist das, auch wenn das sicherlich nicht sein bestes Spiel war. Odobert hatte gute Ansätze, aber hat jetzt auch nicht, ja, keine Bäume ausgerissen. Und so viele Chancen bekommen die halt nicht. Und dementsprechend ist das wieder ein Spiel. Ich habe noch nicht gesehen, wie viel XG es sind. Aber ich will jetzt mal direkt nachgucken.
Ich wollte auch gerade schauen. Ich könnte es auch gar nicht einschätzen.
Ich würde mal behaupten, ich sag maximal 0,4. XG Tottenham. Ja,
soll ich sagen? 0,97.
Ja, sag gerne. 0,9? Ja.
Wir hatten vier große Chancen, im Gegensatz zu Villa, die nicht eine einzige große Chance hat und tatsächlich nur 0,37 XG erspielt haben.
Fair enough. Mein Punkt wurde slightly widerlegt, aber ich weiß legit nicht, wo diese 0,9 herkommt.
Vielleicht da einmal, Villa war auch richtig scheiße, ne? Muss man ja auch mal sagen. Also das macht's halt irgendwie aus.
Ja, die schießen halt zwei.
Ja, genau, die schießen halt zwei. Ja, das erste war ein Traumtor. Beim zweiten würde ich fast schon sagen.
Beim zweiten, ich muss die Szene nochmal gucken. Aber warum Bentancur da so angewurzelt steht, verstehe ich halt nicht.
Wieder zu.
Also erst dachte ich, warum presst Spence nicht auf den Mann, aber dann wäre halt der Weg außen total frei gewesen. Aber irgendjemand muss halt Druck auf Buendia geben und ist halt gar nicht passiert. Das Rodgers Tor, da haben jetzt viele gesagt, dass das Vicario.
Ja, Vicario, es sieht wirklich aus, als würde er irgendwie, sieht Vicario so weit davon entfernt, aus dem Ball zu halten. Ich weiß gar nicht, wie man so komplett chancenlos bei einem. Also ich würde es sieht irgendwie so aus, als wüsste er, als würde er im anderen Tor stehen, so in etwa. Ja. Also ganz, ja, das ganz ist ja auch seltsam. Nicht so,
als würde der Ball irgendwie im Winkel einschlagen.
Ja, der Ball
kommt ja nicht so.
Fällt schon dann nochmal recht gut ab. Also es war ja schon ein schöner Schuss, muss man sagen. Aber Vicario sah schon sehr hoffnungslos aus. Dabei muss ich zugeben.
Also ich will mir jetzt auch nicht rausnehmen, dass er den unbedingt halten muss. Dafür habe ich die Szene zu selten gesehen. Aber keine Ahnung. Also das Spiel darfst du halt einfach nicht verlieren. Vor allem, wenn du so wenig Risiko nimmst, wie wir das aktuell tun. Und ja, es ist wirklich furchtbar frustrierend. Also es macht mir gerade, also dieses Spiel hat mir wirklich unendlich wenig Spaß gemacht zu schauen. Das hatten wir in der Vergangenheit immer wieder mal, ganz, ganz häufig. Aber es, weißt du, was mich einfach aufregt aktuell, ist die Tatsache, dass ich glaube, dass es viel besser funktionieren könnte. Weißt du, dass unter Ange hatten wir absolute Horror-Performances. Unter Conte und Co. Hatten wir dann manchmal, wo man einfach gesagt hat, boah, die Spieler sind einfach nicht gut genug oder so. Aber das Gefühl habe ich halt einfach nicht. Ich glaube, wir haben die Tools, um besseres Spiel aufzuziehen. Es ist jetzt kein Kader, der ernsthaft um die Meisterschaft mitspielen kann, aber es ist jetzt nicht so, als hätten wir keine Spieler im Mittelfeld beispielsweise, die progressive Pässe spielen könnten. Die sind ja durchaus da. Aber die dürfen ja nicht spielen. Und weiß nicht, das frustriert mich wirklich wahnsinnig.
Ja, langfristig ist das ein Matchplan. Da kannst du mit Brentford genug Punkte holen, um entspannt in der Liga zu bleiben. Aber mit Tottenham gewinnen wirst du damit nichts. Wo ich mir gerade so ein bisschen Hoffnung rausziehe, ist, dass wir in Deutschland eine ähnliche Situation hatten diese Saison bei Schalke, wo du auch gesehen hast, da wird jetzt erstmal das Risiko minimiert, wir holen Punkte mit wenig Gegentoren, aber so mit Ball sieht das nicht gut aus. Und dann ging es erstaunlich schnell, dass das besser wurde, dass da im Training dran gearbeitet wurde und man dann irgendwann gesagt hat, okay, jetzt übertragen wir es ins Spiel und gehen mehr Risiko, weil wir das jetzt trainiert haben, weil wir genug Stabilität haben. Ich habe so ein bisschen Hoffnung, dass der Switch bei uns auch passiert demnächst, weil wie gesagt, langfristig wirst du damit nichts gewinnen.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Tottenham mit Schalke zu vergleichen, das stand heute nicht auf meiner Bingo-Card. ich meine, er sagt das, also Thomas Frank sagt das ja jetzt, oder hat das mehrmals gesagt, dass sie jetzt daran arbeiten, irgendwie Chancen zu kreieren. Aber du musst ja erstmal ins letzte Drittel kommen. So ist, klar, wir sind dauernd über die Außen, aber dann schlagen wir halt auch nur Bälle von den Außen rein. Und ich weiß nicht, ob du da deine Meinung geändert hast, Max, aber vor einer gewissen Zeit warst du wirklich ein großer, mir fällt jetzt kein besseres Wort ein als Hater, aber von Flanken.
Nee, Flanken mag ich immer noch also, nicht, aber ich kann also, ja. Nee, prinzipiell mag ich das, ist das jetzt nicht der Fußball, den ich gerne sehen mag, aber oder dem mir nahe, jetzt irgendwie nahe geht, aber ja. Es wirkt schon arg unkreativ, absolut. Ich weiß nicht, wie viele Flanken haben wir geschlagen? Also, oder es waren vielleicht jetzt auch gar nicht mal so viele Flanken, aber viele. Ja, weiß ich gar nicht, ob es vielleicht gar nicht mal so viele Flanken war, wie es dann wirkte, aber na, es fühlt sich auf jeden Fall recht ideenlos an.
Ja, wir kreieren halt gar nichts durchs Zentrum. Also ich, wenn du nur den Ball auf Außen hast, dann sind halt deine beiden Optionen. Du ziehst in die Mitte und schließt ab oder du schlägst, irgendjemand schlägt eine Flanke. Die beiden Optionen hast du, also jetzt übertrieben gesagt. Im Zentrum hast du halt wesentlich mehr Optionen und ich wiederhole, ich verstehe schon, dass es gegen Aston Villa jetzt vielleicht nicht der prima Matchplan sein sollte, aber wenn du Xavi Simons gar nicht in Position bringst, wo er was mit dem Ball anfangen kann, und das war jetzt sicherlich auch nicht sein bestes Spiel. Nee,
vielleicht kann der, ist er auch einfach nicht so dolle. Ich weiß nicht.
Also ich fand, man hat in der Saison schon genug Ansätze gesehen, um zu sehen, dass er ein wirklich guter Spieler ist. Es funktioniert safe noch nicht alles, aber das Spiel, also seine Leistung ist meiner Meinung nach mehr darauf zurückzuführen, dass der taktische Ansatz so wenig da auf ihn zugeschnitten war, als dass er in dem Spiel wirklich schlecht war. Auch wenn ich seine Aktion, wenn er dann mal am Ball war, jetzt nicht unendlich gut fand. Einmal dachte ich mir, als er da auf der linken Seite den Ball genommen hat, so, schieß doch einfach, probier's doch. Also vielleicht müsste ich die Szene nochmal sehen, aber ich hatte das Gefühl, er hat Platz und dann trippelt er immer weiter in die Mitte, legt den Ball auf Palinha, der den Ball irgendwie 15 Meter am Tor vorbeischiebt. Aber es, wenn man dieses Spiel über außen so in der Form durchziehen will, dann brauchst du, wie gesagt, sehr, sehr gute Flügelspieler und du brauchst halt auch jemanden, der die Box wirklich wahnsinnig commandet, also der da wirklich ein Monster in der Box ist, und Mathis Tell ist das nicht, der in der ersten Hälfte eigentlich ganz okay war, gutes Gegenpressing. Richarlison ist das so semi, also auch nicht wirklich, aber ist zumindest jetzt kein furchtbarer Boxstriker. Solanke hat das bei uns zumindest auch noch nicht gespielt und noch nicht gezeigt, dass er da richtig gut ist. Und Kolomani verbinde ich damit auch nicht. Und irgendwie, weiß ich nicht. Weißt du, wenn wir an dem taktischen Ansatz festhalten, dann weiß ich nicht, wie wir in den nächsten 10 Spielen außergewöhnlich viele Punkte holen sollten.
Ja, du hast ja schon angesprochen, dass laut den Statistiken von WhoScored Xavi keinen Ball von Palinha bekommen hat. Wenn wir uns mal die anderen zentralen Spieler hinter ihm angucken, es sind 3 von Van de Feen, 2 von Bentancourt, 1 von Danso und 1 von Vicario gewesen. Also da ist aktuell überhaupt keine Intention von den zentralen Spielern hinten, das durchs Zentrum durchzuspielen. Wo ich dann auch ein bisschen den Verstand verloren habe, ist dann der Wechsel gewesen, dass Badiwal für Xavi reinkam. Ich habe schon ein bisschen mit gerechnet, aber dass du, da ist ja gerade das 2-1 gefallen, dass du dann weiterhin mit Bentancourt und Palinha im Mittelfeld spielst und nicht mal in dem Moment denkst, okay, wir liegen hinten, wir haben nicht mehr viel Zeit, wir probieren es jetzt auch mal schnell durchs Zentrum zu spielen. Wir halten an dem Plan fest, den Villa teilweise ganz gut neutralisiert mit ihrem Mittelfeldblock. Habe ich auch nicht wirklich verstanden.
Ja. Die Wechsel sind total verpufft. Aber man kann auch irgendwie sagen, eigentlich überhaupt ins Auge gesprungen ist mir heute auch eigentlich niemand, oder? Hatte irgendwer überhaupt, ist irgendwer herausgestochen? Hatte irgendwer überhaupt richtig oder einigermaßen gut gespielt? Ich finde, es sind alle irgendwie so ziemlich im Mittelmaß untergegangen. Porro fällt alle 3 Minuten hin und macht eine riesen Show. Ich weiß nicht. Für Innenverteidigung.
Danso und Van de Ven fand ich
ganz, hätte ich jetzt okay auch gesagt, genau.
Being said, Alter. Mhm. Also ich verstehe es ja, ne? Aber dann so, wenn die 95. Minute ist, dann hör auf, den scheiß Ball zu putzen.
Ja, das
hat mich ja, stimmt, so wahnsinnig
gemacht. Naja, das wird ja vermutlich in ihrem, die scheinen ja, haben ja zumindest eine Zeit lang irgendwie 50% der Trainingszeit mit irgendwelchen Einwürfen verwendet. Und offensichtlich ist es dabei sehr wichtig, dass der Ball von jeglicher Feuchtigkeit gereinigt wird, also. Aber ja, hat mich auch sehr genervt.
Also wenn er den einmal darin einwickelt, dann fair enough. Aber das waren ja irgendwie immer so knapp 20 Sekunden, wo ich mir dachte so.
Kommt doch auch gar nicht. Also eine gefährliche Situation da jetzt so. Wie gesagt, ich habe ja leider in dieser Saison noch nicht so aufmerksam bisher die Spiele geschaut. Aber also Einwürfe, gefährliche Situation, ja, ist das ein Thema überhaupt?
Jein. Also es ist jetzt nicht so, als wäre es komplett ungefährlich. Aber wäre jetzt auch nicht der Punkt, wo ich taktisch ansetzen würde. Weißt du, ich verstehe, dass man Ecken viel trainiert, weil das einfach Chancen sind, um Spiele zu gewinnen und auch tiefstehende Gegner aufzubrechen. Und das sind Einwürfe ja prinzipiell auch, aber ich bin persönlich mehr Fan von kurz ausgeführten Einwürfen, die denen du dann halt versuchst, was aus dem Spiel
rauszukriegen. Ja, ich auch. Oder? Ja.
Ja.
Ja, bin ich bei euch. Ich fand auch dann so ganz gut. Bei Odobert sieht man ein bisschen, dass der jetzt mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein spielt langsam.
Stimmt, das fand ich auch.
Hat man teilweise gesehen, dass das ein guter Dribbler ist. Aber sonst, Romero-Ausfall, auch wenn es da ist, sah ja wohl gar nicht so schlimm aus. Der soll wohl ganz entspannt erst das Aufwärmen mitgemacht haben und dann ohne großen Schlag oder so bekommen zu haben, einfach sich entschieden haben, okay, lieber nicht, ich breche jetzt ab. Udogi, keine Ahnung, haben wir irgendeine Info zu ihm?
Nope. Also zumindest noch nicht.
Nur, dass es nicht so schlimm ist, wohl habe ich gelesen, aber das... Die Dynamik mit Spence war jetzt auch nicht wieder überragend, auch wenn es teilweise okaye Szenen gab. Es war jetzt nicht so eine Katastrophe wie in vergangenen Spielen, aber Udogi würde man auf jeden Fall vermissen, wenn der jetzt wieder eine Weile ausfällt.
Ja.
Vor allem, wenn du das Spiel schon so breit machen willst, dann ist natürlich Udogi der Spieler, den du da haben willst, weil wir haben es schon mehrmals gesagt, dadurch, dass Spence auch Rechtsfuß ist, er driftet immer ein bisschen in die Mitte. Und Udogi ist halt jemand, der dir wirklich die Seite halten kann und den Gegner ein bisschen entzerren kann. Grundsätzlich wahnsinnig gut in Form war aktuell. Also so sehr ich eben im letzten Jahr auch auf ihn rumgehackt habe, so wahnsinnig gut finde ich in diese Saison.
Wen jetzt?
Warte mal,
ich habe gerade
Udogi.
Achso, ja, okay, genau. Ja, ich hatte gerade.
Und da war der Ausfall natürlich schon derbe. Also ich mag Spence wahnsinnig gerne und ich finde, der hat wir haben wirklich drei richtig gute Außenverteidiger aktuell, aber in so einem Spiel brauchst du eigentlich Udogi, weil er dir offensiv mehr bietet und vor allem eben auch die Breite eben halten kann. Und ja, Janis hat ja schon gesagt, es hat ganz okay funktioniert, aber es war jetzt auch keine Offenbarung im positiven Sinne. Und es war einfach all over ein wirklich, wirklich frustrierendes Spiel. Und wir haben bei der Brighton-Aufnahme haben wir noch gesagt, so ja, Brighton, da, wenn du da irgendwie unentschieden spielst, ist das okay. Und danach kommen die Pflichtsiege. Gegen Doncaster haben wir gewonnen, fair enough. Dann unentschieden gegen die Wolves, unentschieden gegen Bodo Glimt, gegen Leeds gewonnen und gegen Aston Villa verloren. Das wird nicht besser, ne? Also es wird nicht einfacher. Wir spielen jetzt auswärts bei Monaco, auswärts bei Everton, auswärts bei Newcastle, daheim gegen Chelsea.
Oh, daheim gegen Chelsea,
dann kommt wird wieder lustig. Danach kommen auch in Kürze United, Arsenal, PSG. Also, so keine Ahnung. Es wäre jetzt so die Phase für mich gewesen, mehr Risiko zu gehen. Weißt du, Janis, du hast gesagt, Schalke hat am Anfang versucht, irgendwie die Grundstrukturen zu haben und Risiko zu minimieren. Am Anfang der Saison habe ich das auch wesentlich mehr noch verstanden. Aber wir haben schon mal die Frage gestellt, wenn du es gegen die Wolves daheim nicht machst, wenn du es gegen Aston Villa daheim nicht machst, die furchtbar in dieser Saison sind und auch gegen Tottenham nicht gut waren, wann denn dann? Wann kommen denn die Spiele, wo du es wirklich ausprobieren kannst? Der wird das nicht gegen Chelsea machen.
Nee.
Der wird das nicht gegen United machen, der wird das nicht gegen Arsenal machen. Und ich versuche wirklich geduldig zu sein. Ich mag Thomas Frank als Typen wahnsinnig gerne. Aber mir fehlen aktuell halt noch die Ansätze, um wirklich dran zu glauben. Weil die Punkteausbeute ist weiterhin okay.
Zwei Niederlagen bisher.
Obwohl wir jetzt halt auch nur, aber jetzt nur noch Sechster in Anführungszeichen sind. Aber da war halt auch viel, viel Glück dabei. Also es waren ja jetzt nicht so, als wären das überzeugende Siege gewesen.
Überzeugende Siege waren wenige dabei, oder?
Selbst das erste Spiel gegen Burnley, habe ich gesagt, das gewinnen wir durch individuelle Performance von den Spielern. Dann City, okay, das war ein taktischer Ansatz, fair enough. Furchtbares Spiel gegen Bournemouth. Dann gegen West Ham war es okay, aber das war auch West Ham unter Potter. Gegen Villarreal haben wir nur gewonnen, weil wegen einem Eigentor.
Stimmt.
Brighton war nicht so dolle, ja. Erste Hälfte furchtbar, die zweite besser. Wolves war nicht gut, Bodo Glimt war nicht gut, Leeds war okay und Aston Villa war wieder nicht gut. Also es ist, wenn du einfach nur mal auf die Faktenlage guckst, ja, Punkte sind da, aber waren das wirklich gute Performances? Da komme ich wirklich auf sehr, 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 sehr wenige.
Ja, leider. Also ich war ja immer noch ich habe ja die letzten Folgen, und das würde ich auch immer noch machen, dafür geworben, Geduld zu haben, weil neuer Trainer, 4 Monate, glaube ich, erst insgesamt im Amt. Davon also erst wenige Spiele hinter sich gebracht, Kader mit Sicherheit ausbaufähig, Verletzungen, aber so, ja, also man muss schon festhalten, so ein bisschen frustrierend ist es dann trotzdem. Und das, obwohl ja auch das Tabellenplatz bisher ganz gut war und so weiter und so fort, also wie du meintest, Ergebnisse in Ordnung waren, aber ja, ich weiß nicht. Ein bisschen,
mir wäre es lieber, wenn die...
Dir wäre lieber andersrum, ne? Ergebnisse stimmen nicht, aber...
Ja, gute ja, Ansätze, schlechte Ergebnisse.
Weil das kann allerdings auch ganz schnell, weißt du ja, kann auch ganz schnell... Das war ja so ein bisschen Ange-Problem, zumindest eine Zeit lang.
Also ein ausgeglichenes Verhältnis, ein paar Punkte weniger, aber dafür deutlich mehr Ansätze oder so, keine Ahnung. Aber wie alles kommuniziert wird, muss man ja davon ausgehen, dass die Tottenham-Vereinsführung jetzt eben langfristig halt immer mehr auf Titel pushen will. Und das ist halt ein Spielansatz, mit dem du einfach keine Titel gewinnst. Also, ja, das hat's gesagt, so, damit bleibst du mit Brentford in der Liga. Aber um die Premier League, also um den Gewinn der Premier League wirst du nie mitspielen mit so einem Ansatz. Niemals. Also da lege ich mich auch wirklich fest, das ist keine, das ist nicht okay, ich bin jetzt gerade ein bisschen angefressen, aber mit so einem Ansatz kannst du niemals da ganz oben mitspielen. Du kannst dich vielleicht durch irgendwelche Pokale mogeln, aber das ist nicht consistent. Das ist ganz witzig, weil das haben ganz viele über Ange gesagt und das war auch sicherlich, wenn man jetzt auch sein Forest-Zeit bedenkt, sicherlich wahr.
Stimmt.
Aber
müssen wir darüber noch reden gleich?
Ganz kurz. Aber das mir wurde, also es wurde vor der Verpflichtung oder auch kurz nach der Verpflichtung Thomas Frank hat immer davon gesprochen, dass er so viele unterschiedliche taktische Ansätze hat, sich immer auf die Gegner gut einstellt. Davon sehe ich gar nichts. Also ist jetzt wirklich so, ich sehe, abgesehen von den beiden großen Gegnern, City und PSG, habe ich keinen wirklichen anderen taktischen Ansatz gesehen, als das, was wir jede Woche machen. Quasi U-Shape im Aufbauspiel über die Außen und dann Flanken in die Mitte. Das kann es halt nicht sein. Meiner Meinung nach.
Ja. Und wenn wir diesen Hufeisen da ausspielen, wenn wir darauf warten, den Pass nach außen spielen zu können oder irgendwie einen langen Ball, weil wir es nicht schaffen, nach außen zu spielen, ich frage mich, was der Mehrwert von dieser Bentancur-Rolle ist. Wofür lässt sich ein Verteidiger fallen? Zwischen die Innenverteidiger wie heute die ganze Zeit, wenn er erstmal dann sein Passspiel nicht nutzt, was jetzt auch nicht Weltklasse ist bei Bentancur. So, das macht Sinn, wenn du angelaufen wirst und einen dritten brauchst als Passstation. Das war heute nicht immer der Fall, als er das gemacht hat. Und wenn du dann Mittelfeldspieler hast, dann muss er auch die Bälle spielen. Aber sich fallen lassen als Mittelfeldspieler und dann den Ball vom linken Innenverteidiger zum rechten zu passen und wieder zurück, das hat keinen Mehrwert. Ich verstehe, die Vertragsverlängerung auch immer noch nicht, ne? Wir haben darüber geredet, Bentancur ist solide in vielen Bereichen, aber ob der irgendeinen Mehrwert bringt, ich weiß es nicht. Was ich noch zu dem Thema eben, wer heute gut war, nachtragen will, ist, so sehr wir seine Rolle und so kritisieren und die Progression im Mittelfeld, was Palinja teilweise defensiv weggeputzt hat,
stimmt.
Das war heute schon brutal, wie er sich da teilweise in Konter reingeschmissen hat, was der für Zweikämpfe geführt hat, das war schon sehr, sehr geil.
Das finde ich auch, das ist safe. Ja, das auf jeden Fall schon, das ist eigentlich so jemand, der in so schwierigen Spielen, wenn man dann hinten liegt, also Einsatz zeigt da ja, das kann man ihm ja nun, also gut, das hat ihm auch niemand vorgeworfen, aber das ist schon auch was wert.
Und ich stelle mir halt vor, dass das wahnsinnig gut funktionieren könnte, mit wenn Palinja halt den richtigen Spieler neben sich hätte. Wie gesagt, wir haben jetzt keinen wirklich so einen ganz klassischen spielintelligenten Sechser im Kader, der da am nächsten noch rankommt, ist Archie Gray. Aber, keine Ahnung, wenn du dann Adam Wharton, einen Angelo Stiller oder wen auch immer da hinstellen würdest neben Palinja, könnte das meiner Meinung nach schon sehr, 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 sehr gut funktionieren. Aber es ist halt fast alles besser als Doppelsex aus Palinja und Bentancur, weil sie die einfach so unendlich wenig bietet. Und das ist mir auch aufgefallen, was Janis gesagt hat, dass Bentancur sich erstaunlich häufig zwischen die Innenverteidiger hat fallen lassen. Und das ist so rein taktisch ein Tweak, den ich eigentlich voll gerne mag, aber halt nicht, wenn wir so spielen, wie wir spielen. Also dann Das bringt dir halt unendlich wenig, wenn dann keine Progression nach vorne kommt, weil du hast ja instant wieder einen Spieler im Mittelfeld weniger. Und dann, was macht Bentancur da zwischen den Verteidigern? Und das ist, ich glaube eben auch nicht, dass das, vielleicht ist es Zurückfallen schon, aber eben das ist ja nicht nur eine Entscheidung von Palinja und Bentancur, dass die keine progressiven Pässe durchs Mittelfeld spielen. Das ist ja eindeutig ein taktischer Ansatz und ich verstehe ihn einfach nicht. Also ich will ihn verstehen, aber ich sehe den Mehrwert einfach gar nicht daraus. Ja. Und haben wir zum Spiel eigentlich noch viel zu sagen?
Das Abseitstor, früh in der ersten Hälfte, kurz nach dem 1-0.
Da habe ich gedacht, jetzt geht's los.
Eigentlich.
Ja,
aber der Pass von Van de Feen war Weltklasse, wie Kudus ihn mitnimmt und mit dem schwachen Fuß dann reinschießt. Das war ein richtig schönes Tor, aber leider klar abseits.
Da dachte ich übrigens auch noch, sie entscheiden sich für den richtigen taktischen Ansatz. Aston Villa steht regelmäßig halbwegs hoch, aber dann halt brutal kompakt im Zentrum. Überspiel es einfach. Wir haben die Spieler dafür. Das wäre übrigens ausnahmsweise mal eine Partie gewesen, wo Brandon Johnson durchaus hätte Input haben können. Ne?
Also Brandon Johnson, dieser letzte Schuss aufs Tor halt, da, das war ja wirklich auch eine Katastrophe. Na gut, kann ihm mal abrutschen, ne? Aber das habe ich eben auch bei Twitter irgendwo gelesen, man hat jetzt auch nicht den Eindruck, als würden die so richtig nochmal auf den Ausgleich pushen, oder? Das wirkte alles so ein bisschen so Alibi. Nee. Das war so, weiß ich gar nicht. Es wirkte so, also so kraftlos.
Man darf ja kein Risiko nehmen, man könnte ja ein drittes Gegentor.
Ja, ganz komisch fand ich das, also. Aber was ich dazu noch sagen wollte, dass ich auch allgemein fand, so der Anfang der Partie war ganz in Ordnung eigentlich. Auch da, wenn man, oder dazwischen drin.
Die erste Hälfte eigentlich.
Ja, vielleicht sogar eigentlich die erste Hälfte, okay. Das stimmt. Wenn man das Gegentor weg außen vor lässt, ja. Was ja auch ein bisschen aus dem Nichts gekommen ist insgesamt, aber es waren ja jetzt nicht 90 Minuten absoluter Graus, so kann man es ja noch nicht sagen.
Nee, also mir sind die gleichen Dinge, die in der zweiten Hälfte mich aufgeregt haben, in der ersten auch schon aufgefallen, aber da hatte ich noch wesentlich mehr das Gefühl, dass es funktioniert und da konnte ich dieses wenig Risiko nehmen auch noch verstehen, wenn du 1-0 1-0 führst. Weißt du, dann du gewinnst halt ein Spiel, wenn du ein Tor mehr schießt als der Gegner. Aber dann steht's halt 1-1 und es passiert in der zweiten Hälfte gar nichts. Also gar kein Risiko. Und dann ist es halt irgendwie nicht tragbar. Und ich mache mir mittlerweile wirklich Sorgen, weil das...
Ja, Sorgen machen wir auch.
Es ist jetzt nicht so, als würden die Spieler, dass da ganz viele Spieler wiederkommen würden jetzt in Kürze, wo ich sage, ja, die lösen diese Probleme, die ich habe. Es ist Solanke und Kulusevski kommen natürlich zurück und das sind wichtige Assets für unseren Kader. Aber die machen dir ja auch kein Aufbauspiel. Also du kannst einen Solanke mal in der Mitte anspielen, aber wir spielen ja nicht durch die Mitte. Also es und Kulusevski ist auch niemand, der den Aufbauspiel macht. Der kann dir einen Ball aus der Tiefe raustragen, aber ja, keine Ahnung. Also ich vermisse Madison gerade sehr. Ob der die Probleme alleine lösen würde, sei mal dahingestellt, aber er ist zumindest jemand, der das kann.
Habt ihr das Video geschaut?
Nee, bin nicht dazu gekommen.
Ich leider auch nicht, aber es soll wohl ganz, ja, schon ganz witzig sein.
Vielleicht spielen wir ja ein paar mehr Bälle durchs Zentrum, wenn Solanke wieder da ist. Max, du hast eben den Schuss von Johnson auch noch angesprochen. Es waren generell auch ein paar frustrierende Chancen dabei, ne? Das Ding von Kolo Muani am Ende, wo er am Ball vorbeitritt.
Ja, das ist auch, oh Mann, da habe ich schon die Fail-Compilation vor mir gesehen, ne?
Ja. In der ersten Hälfte, da wo der Schiedsrichter Simon Hooper den Freistoß abfällt, die Flanke, die dann zu Tell kommt, wo er auch vorbeitritt. Das Tor wäre übrigens safe aberkannt geworden, wenn es drin gewesen wäre. Ja. So lief es einfach weiter. Aber ja, es fehlen gerade auch so ein bisschen die Tore.
Wir hatten auch so zwei ähnliche Szenen, dass wir rechts plötzlich unendlich viel Platz hatten in einem Konter. Und einmal nimmt Porro irgendwie einen Ballkontakt zu viel, kriegt den Ball nicht rüber und dann Kudos in der gleichen Szene und nochmal spielt den Ball direkt und kommt überhaupt nicht an. Ja. Dachte mir, ach okay, wir haben Harry Kane anscheinend nicht mehr im Kader. Wenn der in solche Situationen kommt, ist dann mal ein perfekter Pass in Lauf gekommen. Kann man wohl nicht mehr erwarten.
Digga, wie krank war aber das zweite Tor von Villa eigentlich? Fällt mir gerade ein. Also nicht der Abschluss an sich, aber wer hat diesen Pass da gespielt? Und eine herrliche Ballannahme. Ich kenne diese ganzen Spieler da nicht in dem Kader. Also, wisst ihr, was ich meine?
Ja.
Das war Matty Cash.
Traumpass, also schöner, einmal quer übers halbe Feld.
Ich weiß nicht, wer den Ball angenommen hat, aber der Ball kam auf jeden Fall von Matty Cash.
Tatsächlich. Dann nehme ich das zurück. aus Versehen.
Der wollte eigentlich zurück zum Keeper spielen. Scheiße. Der hat nur Ball vorbeigetreten. Ja, keine Ahnung. Also ich hänge mich gerade wirklich sehr viel an dem Zitat von Thomas Frank auf, dass er Risiken nehmen möchte. Aber ich verstehe halt nicht, wo diese Risiken genommen werden. Also es ist ja jetzt nicht so, als würden wir Highline-Endspiel fordern, sondern wir fordern progressives Spielen mit Ball. Also keine Ahnung. Wir wollen einfach, also ich will einfach mal, dass man zumindest versucht, mit Ball was zu kreieren und eben nicht sich nur über die Außen versucht durchzukämpfen und irgendwie Kudos den Ball geben und der wird schon was machen. Das kann halt einfach nicht der Plan sein, langfristig. Ja, wollen wir zum zweiten großen Thema kommen? Oder habt ihr noch was zum Spiel zu sagen?
Weiß ich nicht.
Lass uns rübergehen.
Ja.
Es gab in dieser Woche auch eine große News und zwar ist Fabio Paratici wirklich wieder fest zurück im Verein. Gab es nicht vor irgendwie 3 Wochen noch die Meldung, dass er ins Gefängnis muss oder so?
Schon wieder?
ja, irgendwas gab es da, keine Ahnung, ich habe das nicht gefact-checkt. Ich war sehr überrascht, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe damit nicht mehr gerechnet. Was ich davon jetzt halte, ja, reden wir mal drüber. Was haltet ihr denn davon? Ist, vor allem in einer Doppelrolle mit Johann Lange ist nicht so, als hätte er ihn jetzt, wurde er entlassen, sondern eine Doppelsportdirektorrolle zwischen Johann Lange und Fabio Paratici, wie auch schon bei Brentford, als Thomas Frank da Trainer war.
Boah, Ich weiß gar nicht so richtig, also ich habe gar nicht so richtig so eine Meinung dazu. Ich finde es jetzt nicht schlimm. Schon, ja. Sag du erstmal. Nee, sag du erstmal.
Ja, mach dir Gedanken. Wir haben ja auch schon mal drüber geredet, als Paratici noch nicht wieder im Job war. Die haben beide so ihre guten Momente gehabt, ihre Flops gehabt. Das Ding ist so ein bisschen, wenn man es schafft, wirklich beide ihre Stärken ausspielen zu lassen, dann könnte das richtig gut funktionieren. Aber zwei Leute als Sportdirektor, ich weiß gar nicht, ob es das schon mal gab, dass irgendwo zwei Leute gleichgestellt beide als Sportdirektor gearbeitet haben.
Gleichgestellt, was
ich habe so Antwort. Ah, echt?
Also Thomas Frank hatte zwei Sportdirektoren über sich. Ich weiß nicht, krass, wer die waren, aber das hat er auch in einem Interview gesagt.
Ja, auf jeden Fall wird es dann Entscheidungen geben, wo die beide zusammenarbeiten müssen, wo die sich abstimmen müssen und einig werden. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass da zwei unterschiedliche Meinungen und Philosophien zusammentreffen und es zu Unstimmigkeiten führen kann und dann doch irgendwann in 6 bis 18 Monaten einer entlassen wird, weil das so überhaupt nicht funktioniert, das Zusammenspiel zwischen den beiden.
Ich glaube, wer dann entlassen wird, ist klar, oder? Ich glaube, das
ja.
Also ich glaube nicht, dass Paratici dann
entlassen wird.
Ja, ich glaube, da hat Paratici den deutlich größeren Einfluss. Und Fürsprecher und so weiter.
Es ist so ein... Also wenn man so ein bisschen durch den Kader geht und schaut, wer sind so die richtig guten Spieler und wer hat die geholt, dann sind wir, glaube ich, stand jetzt ein bisschen mehr auf Paratici's Seite, aber erstaunlich viele hat auch Gabanini, heißt der so? Der Chef-Scout, der für... Ich glaube, Paratici will den
zurückholen. Oh, das wäre ja.
Habe ich irgendwo gelesen.
Gabanini. Ich guck mal nach.
Also der hat das Transferfenster 23/24 irgendwie betreut, in dem Madison geholt wurde, Van de Ven geholt wurde, Vicario geholt wurde. Paratici hat natürlich auch ein paar wichtige Spieler geholt: Kulusevski, Saar, Udogi, Romero. Aber eben halt auch wirklich miserable Flops. Also ich meine, Emerson Royal, so ein ganz klares Ding. Richarlison für 58 Millionen war furchtbar teuer. Bissouma, muss man auch sagen, hinten raus jetzt schon klarer Flop. Dafür hat halt Lange dann halt so Spieler wie Lucas Berrival ausgegraben. Was ist ausgegraben? Es ist nicht, als wäre dem niemand dran gewesen, aber halt geholt. Vuskovic müsste auch unter seine Zeit fallen. Ich bin da voll bei Janis. Wenn die gut zusammenarbeiten können, sich Lange mehr auf Scouting konzentriert und Paratici eben dann die Kaderzusammenstellung macht mit dem Feedback, das und den Analysen, die Lenschen gibt, dann glaube ich, dass das gut funktionieren könnte. Und laut Vinay haben die ja auch ungefähr solche Rollen. Also es ist wohl so, dass Lensch sich auf die Academy konzentrieren soll, auf Scouting, auf die Performance-Analyse und Paratici dann eben halt die Transfers machen soll und ja, halt Laien etc. Aber es kann halt wirklich schnell krachen. Also es muss halt wirklich zwischenmenschlich gut funktionieren, dass das funktioniert, weil wenn ich so auch auf Deutschland gucke, wie häufig da in den letzten Jahren irgendwelche größeren, also Leute mit einem großen Ego aneinander geraten sind, weil die nicht zusammenarbeiten konnten, so jetzt mal BVB beispielsweise mit Mislintat und Co., das kann halt schon schnell implodieren. Und ich hoffe, dass das da nicht der Fall sein wird.
Ja, und wie schwer einzuschätzen, weiß ich nicht. Allein auch deshalb, weil der Verein insgesamt zum Umbruch gerade noch ist. sich wahrscheinlich einiges jetzt auch erstmal wieder finden muss und so. Ja. Aber insgesamt, ich mochte Paratici immer. Ich fand insgesamt, schlechte Transfers hat jeder. Wer hat denn, also das gibt's ja gar nicht, dass da alles funktioniert. Eigentlich, glaube ich, kann man happy sein, wenn 50% der Spieler, die irgendwer die Verantwortlichen holen, so richtig einschlagen, oder? Also bei 50% wäre ja schon, also wäre ich zumindest zufrieden. Also richtig einschlagen
Also
dann
wenn sie
auch.
wirklich einschlagen, dann
Ja,
ja.
genau, richtig ein,
Also
also
das ist halt die,
nicht nur, ja, einschlagen ist natürlich auch schon ein starkes Wort, aber ja, naja, mal gucken. Und dieser
bin
Gabanini
mal
ist wohl
gespannt.
immer tatsächlich noch immer im eng verbunden mit dem Verein gewesen, auch die ganzen Jahre, seitdem er den Verein verlassen hat. Ich hatte eigentlich im Kopf, dass der irgendwo in Italien irgendwo eine Rolle einnehmen wollen würde, aber Transfermarkt sagt, dass dem sei nicht so. Also kann sein, dass er
Nee,
jetzt. Also der wurde damals.
Paratici hat ja jetzt Jahre für Tottenham und italienische Clubs so eine Beraterrolle gemacht und der hat da mit Gabanini eng
Ah ja.
zusammengearbeitet in dieser Rolle und er will ihn auch unbedingt wieder zum Verein holen.
Das wird auch, hört sich doch gut an eigentlich, oder?
Das war ganz gut. Ja, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wollte der damals, also nachdem er das Transferfenster betreut hat, wurde entlassen oder es wurde halt so, war so eine gemeinsame Entscheidung, weil man ihm die Sportdirektorenrolle nicht zugetraut hat alleine. Und ich glaube, da hat er dann auch irgendwie was gesagt, dass er eigentlich gerne irgendwann wieder zum Verein zurückkehren möchte. Daher, ja, also keine Ahnung, ich versuche es mir schön zu reden und glaube, dass wenn es funktioniert, es richtig, richtig gut funktionieren könnte. Ich glaube, dass in der Rolle auch eine gewisse Ausstrahlung und Aura wichtig ist, die Johann Lensch nicht so wirklich hatten, Fabio Paratici aber durchaus mitbringt. Also halt in Sachen, keine Ahnung, so als Gesicht des Vereins zu fungieren auf sportlicher Ebene. Und da ist Paratici natürlich jemand, der das safe gut einnehmen kann, weil er, sagen wir mal, einer der bekanntesten Sportdirektoren der Welt ist. Also ich meine, wie viele außerhalb von Deutschland kennt man so wirklich? Und Fabio Paratici ist jemand, der halt jahrelang, ob das zu Recht der Fall ist, sei mal dahingestellt, aber der ja als einer der besten Sportdirektoren der Welt galt, als er bevor er bei Tottenham angeheuert hat. Und ja, vielleicht kann er ja ein paar Leute ausgraben. Der Markt Serie A ist endlich wieder neu eröffnet. Nicht mehr nur nicht mehr nur Premier League Spieler. Wir sind zurück im Game, irgendwie Juventus zu raiden oder so. Ja, bin sehr, sehr gespannt.
Ja. Ja, haben wir noch was?
Auf einer Skala von 1 bis 10, was glaubt ihr, wie realistisch ist es, Kelan Yildiz zu holen?
10. Der spielt bei Juve. Wir haben Paratici wieder. 10. Das hat nichts mit einem heimlichen Wunsch von mir zu tun.
Nee, gar nicht. Also ja, ich bin aber, ich glaube wirklich, dass so diese auch ein weit gefächerteres Scouting-Netzwerken wirklich schöner oder wichtiger Punkt sein könnte. Und die Serie A hat halt viele sehr interessante Spieler. Also ich meine, beispielsweise die Neuesten. Also den hätte man als Tottenham ja auch easy holen können, wenn man gewollt hätte. Aber war irgendwie aus welchen Gründen auch immer nicht auf dem Schirm. Und ja, solche Spieler hat man dann halt verpasst. Und vielleicht ist das jetzt wieder eröffnet und vielleicht kommen da ein paar interessante Spieler, die den Verein wirklich deutlich weiterbringen könnten. Ich glaube, wir sind pretty much durch. Lass mal noch kurz die nächsten beiden Spiele tippen, auch wenn das gerade gar keinen Spaß macht. Auswärts Mittwoch auswärts in Monaco. Was sagt ihr?
Wie sind die so drauf? Haben die jetzt im ADH entlassen eigentlich oder was ist da los?
Jo.
Die haben sie
Die
Terzic
haben
geholt?
ADH
Nee, ne?
entlassen, ja.
Die haben Sebastian Pocognoli geholt von Union Saint-Gilloise.
Ja. Warum Terzic nicht? Was ist das? Ich dachte, die wollten Terzic holen.
Der schielt auf den.
Der schielt auf Hertha.
Job. Ja, da geht safe in der Saison noch ein Trainerposten auf.
Never know. Bei Barcelona oder? Bei Hertha.
Da vielleicht auch. Da gab es ja auch erste Reports, dass Hansi Flick irgendwie unhappy ist, weil seine Autorität untergraben worden wäre. Aber bei der Hertha gibt es safe Fenster auf.
Ja. Das kann sein, das stimmt. Wusstet ihr, dass PSG gar nicht Erster ist? Aktuell?
Nee.
Ist ja interessant, oder? Ich dachte, die haben schon wieder 1000 Punkte und sind jetzt schon Meister. Aber Marseille ist gerade Erster und PSG mit nur 17 Punkten und gleich vielen Spielen auf Platz 1, auf Platz 2. Interessant, oder?
Boah, Alter, diese Top 3 in Frankreich ist ja nur Krebs.
Ja.
Du hast das absolute Villain-Team aus Marseille, du hast PSG und du hast Chelsea 2.0.
Ja, das stimmt.
Oh, ist das ekelhaft. Widerlich.
Das ist doch die Serbi, oder? Marseille. Ja.
Ja. Ich bin ja auch großer De Serbi-Jünger, aber.
Was zaubert der da?
Wenn man sich den Kader mal anguckt, ne? Das sind ja wirklich nur Kriminelle, die da rumlaufen. Schrecklich.
Haben gerade 6-2 gewonnen, übrigens. Heftig.
Das war auch wirklich, da habe ich auch jeglichen Respekt vor De Serbi verloren. Das war einfach nicht, das ist nicht okay. Also die ganzen Spiele, die sie geholt haben.
Aubameyang läuft da auch immer noch rum, das ist ja auch witzig.
Das ist noch den aus der Offensive, den ich gefühlt am meisten mag.
Aubameyang.
Nicht, dass ich Aubameyang wirklich mögen würde, aber kotzt mich im Gegensatz zu gewissen anderen nicht so an. Keine Ahnung.
Tippen, genau. Ich sag mal 2-0 für uns, also 0-2.
Puh, Monaco zuletzt 3 Unentschieden, unter anderem gegen City in der Champions League. Ich sag mal, wir ziehen das 2-1.
Ich sag 1-1. Ich bin nicht optimistisch. Dann Everton, ich leg mal vor 2-2.
Wie haben die so gespielt, Everton?
Die haben Jack Grealish.
Stimmt.
Tyler Dibbling.
Der kommt.
Ich sag 1-1.
1-0 Sieg, auch knapp, aber das packen wir.
Ja, wie ihr merkt, wir sind so semi-optimistisch auf die nächsten Spiele bezogen. Wir hoffen wie immer, dass wir überrascht werden und es deutlich besser läuft, als wir denken. Wir werden uns dann wahrscheinlich nach dem Everton-Spiel dann irgendwann wieder hören. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, auch wenn sie wirklich deutlich negativer war, als ja, man das möchte. Und ja, ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit, genießt auch die fußballfreie Zeit und Kommunismus.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.